ICD-10-F3. ICD-10-F3, affektive Störung. Und affektiv heißt im Prinzip Störungen der Stimmung. Und wie kann man sein? Man kann gut gelaunt sein oder schlecht gelaunt. In der ICD-10 heißt es, man ist entweder manisch oder man ist depressiv. Und die Symptome können auftreten mit oder ohne Angst. Ihr seht hier verschiedene Ziffern. ICD-10, 30, 31, 32, 33 und so weiter. Und auf einmal fehlen da ein paar. Das hat einfach damit zu tun, dass bestimmte Erkrankungen, die man früher in der ICD-10 noch zu dieser Gruppe gezählt hat, jetzt heute einfach woanders einsortiert. Und deswegen fehlen die. Kommen wir zu Depression und Manie. Wie man oder wie ihr schon aus der Schizophrenie-Gruppe wisst, ICD-10-F2, gibt es Negativsymptome und Positivsymptome. Man kann es auch Minussymptome und Plussymptome nennen. Das ist alles synonym. Und Minus heißt immer, irgendwas geht weg und wird weniger. Und Plus heißt, irgendwas wird mehr und muss aber nicht im Positiven sein, auch wenn es Positivsymptome heißt. Ja? Zum Beispiel bei Schizophrenie haben wir Gedanken ausbreiten. Das ist ja eine Ich-Störung. Derjenige denkt, seine Gedanken breiten sich aus, sobald er irgendwas denkt. Das ist ja nichts Positives. Das ist was Negatives. Aber irgendwas wird mehr, nämlich die Gedanken. Bei der ICD-10-F3, ich habe mal eine Kleinigkeit zusammengetragen. Das sind nicht alle Symptome, nur um zu verdeutlichen, was darunter zu verstehen ist. Also Affektivität sind so Stimmungen. Bei Depression traurig, Selbstwertgefühl, runter, Schuldgefühle. Und so alles hat so keinen Sinn mehr. Bei Manie dagegen, ja, super gut drauf, ich bin perfekt und alles läuft super gut bei mir. Also stark übertrieben, ja. Die Stimmung ist mega mäßig positiv. Die Leute fallen positiv auf Arbeit oder im Freundeskreis. Die anderen eher nicht. Libido heißt so sexuelle Lust. Bei Depression niedrig. Bei Manie, yeah. Super. Man kann sich auch gut vorstellen, dass diese Manie-Leute zum Beispiel bei sexueller Lust jetzt total in den Puff gehen und ganz viele Frauen mitnehmen oder auch Frauen natürlich irgendwie sich derartig befriedigen. Also wirklich völlig übertrieben, nicht normal. Wie jeder normale Mensch sexuelle Lust hat, wenn er nicht irgendwie krankhaft geschädigt ist. Aktivität. Ja, die Depressiven, ach, die haben zu gar nichts mehr Lust, die können sich überhaupt nicht aufraffen, die bleiben zu Hause, die gehen nicht weg und sind ewig müde. Die Manie-Patienten, ja, die gehen überall hin, die gehen in die Disco, die tanzen die ganze Nacht durch und treffen sich heute mit welchen und übermorgen mit welchen und gestern mit welchen und haben sich wieder verabredet und nochmal verabredet und zwischendurch noch telefoniert beim Autofahren und so weiter. Die Psychomotorik ist ein Zusammenspiel zwischen Psyche und Bewegung. Na, wir können uns gut vorstellen, Depressionen, die sind gehemmt, die bewegen sich langsam und lahm und der Kopf ist gesenkt. Die Manie-Leute dagegen, juppie, die tanzen und bewegen sich und zappeln. Und bei der Depression, wir haben einen großen Leidensdruck. Ja? Also die leiden darunter, die Leute, die merken das schon. Es gehört auch zu den Psychosen, die ICD-10-F3. Und deshalb ist es auch nicht erlaubt, dass wir die alleine behandeln. Wir dürfen die nur begleiten. Also in der Anamnese müsst ihr abfragen, ob die in irgendeiner Art und Weise ärztlich betreut werden. Wenn sie ja sagen, dann könnt ihr euch dazu entscheiden, ob ihr sie begleiten wollt oder ob ihr sie nicht begleiten wollt, wie ihr gerne möchtet. Und warum? Ihr seht es hier schon, bei der Depression ist die große Gefahr, dass die Suizid erleiden. Und die sind wirklich so, sehen keinen Sinn mehr im Leben, die sehen keinen Sinn mehr in der Welt und in der Arbeit und in der Beziehung. Also die haben große Gefahr, Suizidhandlungen zu begehen. Und die leiden an Appetitlosigkeit. Und diese Appetitlosigkeit kann zum Gewichtsverlust führen. Und der Gewichtsverlust, wenn sie auch nicht genug trinken, kann zur Störung im Elektrolythaushalt führen. Das heißt, die haben zu wenig Ionen im Blut, sodass die Muskeltätigkeit und auch die Nerventätigkeit geschädigt werden kann. Und dadurch kann es auch zum Tod führen. Deswegen ICD-10-F3, wir dürfen sie nicht alleine behandeln, nur begleiten. Und bei der Manie, warum dürfen wir die Manie nur begleiten? Weil diese Leute völlig entfernt von jeglich vernünftigen Menschenverstand handeln. Was die da machen, ist völlig übertrieben. Auch wenn die zum Beispiel 250 fahren, obwohl es nur 130 Kilometer pro Stunde erlaubt sind. Oder die geben über dem Maßen viel Geld aus. Und die finden das jetzt auch nicht weiter schlimm. Die haben auch keinen Leidensdruck. Die werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht unbedingt zu euch kommen. Es sei denn, die sind jetzt schon stark verschuldet oder irgendwie sowas. Ja, die geben im Casino viel Geld aus. Oder die kaufen sich in so einer manischen Phase den mega teuersten Sportwagen. Deshalb, wir dürfen Manie auch nicht alleine behandeln, sondern nur begleiten. Und die leiden natürlich an Denkstörungen. Jetzt ist die Frage, die Denkhemmung, also die denken total langsam. Erinnert euch, Denkstörungen hatten wir schon mal. Und Denkhemmung heißt, derjenige spricht und der Fremde merkt, dass das langsam ist. Ja, das ist Denkhemmung. Und Ideenflut ist eine Denkstörung, der hat die Idee und dann gehen wir morgen ins Casino und übermorgen gehen wir schwimmen und nach dem Schwimmen gehen wir noch in den Tierpark und nach dem Tierpark gehen wir noch alle gemeinsam in eine Bar. Oder was ich, der hat Geschäftsideen als Flut oder Veränderungen, wie er seine Wohnung machen könnte oder bezogen auf Beziehung. Der leidet eventuell Größenwahn. Das sind einige Symptome jetzt mal gegenübergestellt von den affektiven Störungen. Wirklich die beiden Extremen. Darum geht's. Jetzt habe ich mal aufgelistet, wie die ECD-10 F3 manische Episode untergliedert wird. Und zwar müsst ihr euch einfach nur merken, meistens beginnt alles, was mit ECD-10 F3 zu tun hat, nach irgendeinem belastenden Erlebnis. Und eine Episode sind folgende Zahlen. Die müsst ihr euch merken, die werden auch häufig abgefragt. Die Episode dauert länger als eine Woche, die Symptome. Das Hauptsymptom sind eben diese übertriebenen guten Stimmungen und super gehobene Stimmung. Das ist das Hauptsymptom. Länger als eine Woche. Und dann gibt es mehr als drei der folgenden Zusatzsymptome. Die Zusatzsymptome sind motorische Ruhelosigkeit, immer auf Achse, super Gesprächslust, also Rededrang, dann Ideenflut, Verlust von sozialen Hemmungen, also wenn ich sag mal in Unterwäsche auf der Disco-Box tanze plötzlich und mir mein Hemd runterreiße, ja, irgendwie sowas, Verlust von sozialen Hemmungen, vermindertes Schlafbedürfnis, überhöhte Selbsteinschätzung oder Größenwahn, dauernder Wechsel von irgendwelchen Aktivitäten und Plänen, also permanent auf Achse, leichtsinnig, ja, 250 Kilometer pro Stunde fahren statt 130, und übertriebene sexuelle Lust und Trieblosigkeit. Wenn das Ganze mehr als eine Woche andauert und mindestens drei von diesen Symptomen noch auftreten, dann muss man noch abschätzen, hat derjenige Halluzinationen oder hat derjenige zum Beispiel einen Wahn? Halluzination und Wahn. Wenn die Antwort ist, ja, er hat Halluzination und Wahn, dann hat er die Manie mit psychotischen Symptomen. Hat das nicht, hat er die Manie ohne psychotische Symptome. Gehen wir das hier nochmal durch. Was ist die Hypnomanie? Die Hypnomanie ist jemand, der im Prinzip immer so gut gelaunt wirkt und viele Ideen hat, auf Achse ist. Nicht unbedingt pathologisch. Ist noch okay. Wenn er nicht leidet, der wird wahrscheinlich niemals zu euch kommen, so jemand. Manie ohne psychotische Symptome, haben wir schon gesagt. Der ist zwar super gut gelaunt, hat übertrieben gut gelaunt. Alles, was wir eben gesagt haben. Nur kein Wahn, keine Halluzination. Manie mit psychotischen Symptomen. Manie mit psychotischen Symptomen heißt, der hat alles, was die ICD-10 30-1 hat, plus Größenwahn. Und dann gibt es noch die sonstigen. Gucken wir auf die bipolaren Störungen. Das ist zum einen Manie und Depression. Beides abwechselnd. Also nicht in einer Phase, geht ja auch nicht, sondern abwechselnd. Also man spricht von einer bipolaren Störung, wenn derjenige mindestens zwei Episoden hat. Eine Episode Manie, eine Episode Depression. mindestens das in seinem Leben, ja, nicht aktuell, sondern in seinem Leben, dann spricht man davon, dass er unter einer bipolaren affektiven Störung leidet. Und bei der bipolaren affektiven Störung, gegenwärtig hypomanisch, diesen Moment, ja, diesen Moment, wo ihr es diagnostiziert, gegenwärtig manisch ohne psychotische Symptome, gegenwärtig manisch mit psychotische Symptome, oder er hat gerade gegenwärtig eine mittlere oder leichte depressive Episode, oder er hat gegenwärtig eine schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome, oder eine schwere depressive Episode mit psychotischen, oder er hat eine gemischte Episode, oder er hat eine limitierte Episode, sonstiges oder nicht näher betrachtetes. Kommen wir zu 32. 32 ist das Gegenteil von der Manie, nämlich die Depression. Und da gibt es die leichte Episode, die mittelgradige Episode und die schwere Episode ohne psychotische und einmal mit psychotische, dann sonstige und nicht näher betrachtet. Ich sag euch mal, was leicht bedeutet. Leicht bedeutet,
derjenige hat drei Hauptmerkmale.
Hauptmerkmale ist entweder so eine gedrückte Stimmung, depressive Stimmung, Interessenverlust, Antriebsmangel. Also das sind so Hauptmerkmale. Und dann hat er aber noch ein paar Zusatzsymptome, nämlich mindestens zwei. Ja, der ist nicht so gut in der Konzentration oder der Aufmerksamkeit und hat so ein bisschen Schuldgefühle, Wertlosigkeitsgefühl, Probleme mit dem Selbstwert, hat eine bisschen pessimistische Lebenseinstellung, hat auch Suizidgedanken oder Handlungen schon versucht, hat ein bisschen Schlafstörungen, vermindert Aktivitäten, verminderten Appetit. Wenn jemand eine leichte Episode hat, dann kann er ganz normal im Leben weiterleben. Wahrscheinlich wird er auch nicht kommen. Wenn einer eine mittlere Episode hat, das ist schon schwieriger. Ja, der hat schon mehr Symptome, der hat schon mehr als vier Symptome. Für den ist es schon total schwer, im Alltag fertig zu werden. Der ist so antriebslos, sage ich mal, dass er morgens nicht mehr aufstehen kann und nicht sadlich aus dem Bett kommt und, und. Und die Schwere mit psychotischen oder auch ohne psychotischen, das ist, die leiden unter Suizidgedanken, Suizidhandlungen. Auf jeden Fall, also beide, wenn die das euch sagen in der Anamnese, dann ist es entweder die 2 oder die 3, müsst ihr gucken, ob noch Wahn dazu kommt oder Halluzination dazu kommt. Das Wichtige ist bei der Diagnostik einer depressiven Episode, die Symptome müssen mindestens 2 Wochen vorhanden sein. Mindestens 2 Wochen. Symptome habe ich unten hingeschrieben, was das sein kann, und ich hatte es euch ja auch schon am Anfang gesagt. Kommen wir zu den rezidivierenden depressiven Störungen. Rezidiv heißt, es taucht immer wieder auf, dann ist es wieder weg. Dann taucht es mal wieder auf, dann ist es mal wieder weg. Und wie eben schon, ganz leicht. Ganz ist immer ganz leicht. Ist immer leicht, mittelgradig, schwer mit und schwer ohne psychotische Symptome. Und wir brauchen das gar nicht weiter erläutern. Ihr könnt euch denken, was es ist. Remittierend heißt, derjenige hatte wenigstens 2 so eine Phasen, wenigstens 2 depressive Phasen, wo man die eine Nummer hätte nehmen können von der ICDC 32, aber in diesem Moment hat er keine Symptome, also ist völlig unauffällig. Das heißt remittierend. Und das letzte ist die 34. Die 34 ist eine anhaltende affektive Störung, aber mit so fluktuierenden Stimmungsschwankungen. Also nicht so wahnsinnig viele Symptome, sondern eher so Leute, die so chronisch schlecht gelaunt sind. Ja, chronisch antriebslos, trübe, Selbstwertprobleme, pessimistisch. Die haben die Nummer 34.1 Dysthymia. Dysthymia kommt ganz häufig in den Fragen vor. Also Dysthymia heißt, es gibt keine Episoden, sondern es ist chronisch. Das ist jemand, der immer so ist, immer. Und die Zyklothymia, das ist jemand, der heute noch gut gelaunt war und morgen total schlecht oder im nächsten Augenblick total schlecht, der heute eigentlich ganz aktiv ist und morgen total antriebslos. Also der völlig instabil ist in seiner Stimmung, man kann es nicht vorhersagen und so weiter. Diejenigen haben einen hohen Leidensdruck, weil die merken das. Und die Zyklothymia, die müsst ihr in der Differentialdiagnostik von emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen abgrenzen. Das ist eine andere Ziffer, ICD-10-F5, aber in diesem Moment wisst ihr einfach, es gibt etwas, wenn die Stimmung im Vordergrund steht, die Stimmung, entweder Manie-Stimmung oder depressive Stimmung, und wenn das instabil ist, sowohl das eine wie auch das andere, dann ist es Zyklothymia. Wenn einer chronisch depressiv verstimmt ist, aber nicht so stark, dass es eine Depression ist, dann ist es Dysthymia. Gut, jetzt schalte ich jeden Laut, der ein Plus hat. Warte mal, ihr werdet euch gleich sehen. Wenn ihr möchtet, klebt eure Kamera ab, weil ich glaube, ihr werdet auch mit Kamera eingeschaltet. So, 4 hat einen Plus, 4 habe ich jetzt laut geschaltet. Wenn ihr wollt, klicke ich jetzt alle Folien zurück und jetzt können wir losmachen. Jetzt habe ich alles aufgelockt für Ilona und jetzt können wir von mir aus losmachen. Mit Chatten und Schreiben und Fragen. Ihr könnt mal gucken. Also Steffi, Jutta, Ilona und Daniela haben theoretisch ein Plus und die habe ich jetzt mal freigeschaltet. Wenn ihr ein Mikrofon anhabt, dann kann es losgehen. Also, ja, ist an, habe ich gehört bei irgendjemandem. Los geht's. Fangen wir an, uns zu unterhalten. Fragt mal was oder soll ich was fragen? Hier über die erste Folie braucht man nicht ganz so doll sprechen, glaube ich, ne? Wenn ihr eine Diagnose stellen müsst, wenn ihr abrechnen wollt zum Beispiel, ihr braucht immer eine Diagnose. Ansonsten seid ihr ein Coach und dann seid ihr ab 17.500 Euro gewerbesteuerpflichtig und ab 25.000 Euro ungefähr gewerbesteuerpflichtig, ab 17.500 umsatzsteuerpflichtig. Aber wenn ihr eine Diagnose habt, dann heilt ihr. Und wenn ihr heilt, seid ihr von diesen gesamten Steuern völlig frei. Also könnt ihr verdienen, was ihr wollt. Und deswegen ist es übermaßen wichtig, dass ihr auf eine Rechnung eine Diagnose schreibt. So, und bei den Diagnosen ist es immer so. Man schreibt etliche Sitzungen, ich sag mal 5, 6, 10 Sitzungen, V für Verdacht und dann ICD-10, F, dann diagnostiziert man da irgendwas. V für Verdacht und dann das. Man kann auch 2 oder 3 Diagnosen schreiben. Irgendwann muss man dieses V weglassen und sich für eine Diagnose entscheiden. Aber man entscheidet sich immer für die Diagnose, die im Vordergrund steht. Ja, also wenn ihr ICD-10-F3 diagnostiziert, dann muss irgendwo stehen, in ärztlicher Betreuung. Und dann guckt ihr, was hat er? Hat er eine Manie? Ist er super, super, super gut drauf? Ich sag euch vorher, die kommen nicht. Hat er eine bipolare Störung? Der ist mal so und mal so. Oder hat er eine Depression? Dann müsst ihr euch überlegen. Hat er eine Episode? Das heißt, hat er immer mal und dann ist wieder Pause, dann hat er mal wieder und dann ist wieder Pause. Und zwar mindestens eine im Leben. Dann könnt ihr ihn unter 30 oder 32 einordnen. Dann könnt ihr überlegen, hat er eine rezidivierende depressive Störung? Oder hat er eine anhaltende affektive Störung? Oder wisst ihr es nicht genau, dann könnt ihr bei 38 und 39 reinschreiben. Aber 38, 39 nimmt man eigentlich nicht. Man entscheidet sich schon für irgendwas. Gibt's dazu Fragen? Wollen wir nochmal wiederholen, was affektiv heißt? Ja, fragt mal. Nö. Ach so, oh super, einen höre ich. Hört ihr auch ein? Antwortet keiner. Gibt es hierzu Fragen? Also ganz, 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 ganz wichtig ist einfach, dass klar ist, was die Hauptsymptome sind. Die Hauptsymptome sind irgendwas mit Stimmung. Ja? Irgendwie Stimmung. Also das Hauptsymptom von Depression ist depressive Stimmung, Interessenverlust und Antriebsmangel. Das sind die Hauptsymptome. Wenn die euch das sagen, könnt ihr schon mal überlegen, ob es Depression ist. Und bei Manie ist genau das Gegenteil. Super Stimmung, super gehoben, aber übertrieben. Kann einer nochmal wiederholen, was Psychomotorik bedeutet, bitte? Ihr könnt auch schreiben. Man sagt auch oft bei Kindern, diese. Ja? Man sagt auch oft bei Kindern, die sind in der Psychomotorik gut entwickelt. Das heißt, genau. Ich, genau. Das heißt, die Bewegung entspricht der kognitiven und der psychischen Entwicklung. Ja, wenn das Kind genauso das und das können müsste, weiß ich, mit 5 Jahren und sich so und so bewegt, dann sagt man, das ist psychomotorisch gut entwickelt. Und bei affektiven Störungen heißt es eben, die sind total lahm. Also Psychomotorik heißt, wenn der Geist lahm ist, Bewegung und Psyche, genau. Wenn der Geist lahm ist, dann ist die Bewegung auch lahm. Ein Depressiver, da gibt es auch immer so Comics, wie ein Depressiver läuft und wie ein Maniegesteigerter läuft. Müsst ihr mal im Internet suchen. Einer mit Kopf runter, Buckel, lahm, die Zunge hängt so raus. Das ist eher so depressiv. Und Manie, haha, der hüpft und springt, lalalalala, freut sich. Das ist Psychomotorik. So, jetzt brauchen wir aber nochmal ganz wichtig die Begründung. Sowas wird zum Beispiel in mündlichen Prüfungen abgefragt. Ja, im schriftlichen nicht, aber in mündlichen. Die Begründung, warum dürfen wir affektive Störungen nur begleiten? Richtig. Ja, richtig. Und warum ist ein Depressiver Suizidgefahr? Also warum droht dem eine Suizidgefahr? Suizid mit oder ohne Medikamente? Wenn die Medikamente nehmen, wenn die Medikamente nehmen kann. Wenn die gut eingestellt sind. Richtig. Besonders am Anfang, wenn die mit Antidepressiva anfangen. Genau das ist es. Die Stimmung steigt nicht, aber der Antrieb zuerst. Das heißt, die haben unter Umständen den Antrieb, jetzt vom Haus zu springen. Die Stimmung steigt eines Tages auch, wenn die Antidepressiva gut wirken. Da könnt ihr euch mal merken, bei den Medikamenten bei Antidepressiva, das sind Medikamente, die eine Depotwirkung haben. Depotwirkung heißt, man nimmt die und die reichern sich an, in diesem Fall im Gehirn, eine Depotwirkung haben, aber die erst nach ungefähr 6 Wochen wirken. Und das ist in diesen ersten 6 Wochen ist eine hohe Suizidgefahr, genau wegen das, was einer von euch eben gesagt hat. Genau. Und warum ist allgemeine Suizidgefahr bei Depressiven? Die sehen ja überhaupt keinen Sinn mehr in ihrem Leben und in der Welt und im Allen, in ihrer Beziehung und so in dem Dreh. Wollen nicht mehr, vielleicht ist einer verstorben in der Familie, wollen alleine nicht mehr weiterleben. Und die dritte Gefahr, warum sie sterben, ist die Appetitlosigkeit. Weiß einer noch, warum das der Fall ist? Das haben wir nachher beim Lernkartentraining auch auf irgendeiner Lernkarte. Also es ist tatsächlich eine echte Frage, warum Appetitlosigkeit zum Suizid führt. Richtig. Richtig, richtig, genau. In unserer Elektrolytlösung sind nämlich Kaliumionen und Natriumionen. Und die sind unwahrscheinlich wichtig in jeder einzelnen Zelle für Informationsaustrag, also Informationsübertragung, für die Muskeltätigkeit, für die Nerventätigkeit. Und wenn das gestört ist, dieser Elektrolythaushalt, weil die so wenig gegessen und getrunken haben, dann kann der Muskel, zum Beispiel der Herzmuskel oder der Atemmuskel, ja, das Lerchfell, nicht mehr richtig atmen, arbeiten. Und dadurch besteht auch die Möglichkeit, dass die sterben. Genau. So, warum hat denn der Manie, warum ist denn der Manie, sagen wir mal, todesgefährdet? Richtig. Ja. Der wettet mit seinen Freunden, dass er auf dem Autobahngeländer lang balancieren kann, weil er so super toll ist und weil er einen Größenwahn hat. Richtig. Also der stirbt eher an sowas. Gut. Jetzt haben wir hier noch Denkstörungen. Lasst uns nochmal wiederholen. Denkhemmung. Ist das eine formale oder eine inhaltliche Denkstörung? Die zwei Denkstörungen gibt es ja. Richtig. Und die Ideenflut? Formal oder inhaltlich? Formal oder inhaltlich? Ideenflut. Die Ideen haben viele Inhalte, genau, aber es ist deswegen ist es deshalb eine inhaltliche Denkstörung? Richtig. Gut, lasst euch da nicht aufs Glatteis jagen. Genau. Hat jemand ein Beispiel für eine inhaltliche Denkstörung? Richtig. Richtig. Sehr schön. Genau. Habt ihr gut gemacht. Sehr schön. So, hier habe ich jetzt lauter Fehler. Ist egal, die überlesen wir jetzt alle mal. Alles, was mit Schizophrenie zu tun hat, das hier, ne? Das stimmt hier alles nicht. Ihr müsst euch nur merken, es ist ganz leicht. Es gibt nur diese Episoden. Das heißt immer Episode. Und dann ist immer die Frage, ohne oder mit psychotische Symptome. Und psychotische Symptome sind entweder Wahn oder Halluzination. Und eine Psychose, das haben wir ja schon mal gesagt, es gibt endogene und exogene Psychosen. Wir brauchen mal die Wiederholung, was eine endogene Psychose ist. Nein. Nein, auf keinen Fall. Endogen heißt, dass es in einem drin ist schon, so wie Steffi schreibt. Das ist schon in einem drin. Man kann sich das vielleicht so merken, in der Seele drin. Und exogen heißt, in dem Falle, wenn es durch irgendeine Krankheit plötzlich dazukommt, diese Psychose. Zum Beispiel habe ich irgendwie eine Hirnstörung und da wird ein bisschen vom Hirn zerstört, was nun genau aus Versehen auf diese affektiven Erscheinung wird. Also das müsst ihr ganz doll auseinanderhalten. Endogen heißt, versucht euch zu merken, endogen heißt so umgangssprachlich von der Seele, also schon immer in einem drin, und exogen heißt aufgrund von irgendeiner Krankheit plötzlich noch dazugekommen. Ja, genau. Exogen ist mit körperliche Ursache. Exogen heißt plötzlich, richtig, das ist schon in mir. Das ist schon aus irgendeinem Grund immer schon in mir und plötzlich bricht es aus. Zum Beispiel Schizophrenie. Psychosen dürfen wir nur begleiten, ja, egal welche. Also wir sind bei ICD-10 F0, bei Depressionen können Quatsch, Demenz kann Psychose austreten, bei F2, F3 dürfen wir nur begleiten. Und die ganzen Suchtsachen in der 1 dürfen wir auch nur begleiten. Okay. Und jetzt gibt es bei den Psychosen entweder den Wahn, okay, den Größenwahn und sowas alles, Beziehungswahn, Eifersuchtswahn und so weiter. Wann grenzen wir denn eurer Meinung nach jemand, der so eine Wahnvorstellung hat, so einen Größenwahn? Wann grenzen wir den ab, dass der eine Manie hat statt eine Schizophrenie? Eine Idee? Was, also jetzt ist die entscheidende Frage, was steht im Vordergrund? Der Wahn oder die Affektivität? Also die affektive Störung. Ja, Mann, Gott, ich bin aber auch richtig, ich bin so super, ich bin so perfekt, ich bin sowieso total gut und jetzt habe ich noch die und die und die und die und so geiles Auto mir gekauft. Yeah! Der hat zwar einen Größenwahn, aber ihr hört ganz deutlich, seine Stimmung ist übertrieben, super, super, super gut. Das steht im Vordergrund, deswegen hat der eine manische Episode und nicht eine Schizophrenie. Okay, und jetzt kann der zum Beispiel Halluzinationen haben oder Illusionen. Wir brauchen den Unterschied zwischen einer Halluzination und einer Illusion. Das gehört noch zu psychotischen Symptomen. Wahn, Halluzination oder Illusion. Richtig. Richtig, sehr schön. Halluzination ist da wirklich nicht. Ja, da ist nichts. Wenn wir da hingucken und der sagt, da ist ein, weiß ich was, ein Kasten, sehen wir da, oder wenn der Alkoholiker eine Alkoholhalluzinatiose sagt, da sind kleine weiße Mäuse. Nein, das sind keine kleinen weißen Mäuse. Wir sehen die nicht. Aber wenn ich eine Illusion habe, dann steht da ein Kasten und ich sage, da steht ein Baum. Ja, genau so ist es. Prima, das wisst ihr schon sehr gut. War da noch eine Frage? Soll ich nochmal zurückblättern? Nee. Okay. Bipolar ist klar, oder? Derjenige muss logischerweise zwei Phasen gehabt haben. Wenn er nur eine hat, dann ist er entweder manisch oder depressiv. Also entweder in der depressiven Phase oder in der manischen Phase. Also bipolar heißt, der hat mal die eine Phase gehabt und jetzt hat er mal eine andere Phase gehabt. In dem Moment hat er vielleicht auch gerade gar nichts, aber auf jeden Fall hat er beides. Und dann gibt's auch wieder leicht, mittel, gegenwärtig, hypomanisch. Na, die werden nie kommen. Ja, die sind einfach nur, die werden wahrscheinlich auffallen durch die gute Laune. Die haben keinen Leidensdruck, die kommen nicht. Die manischen kommen wahrscheinlich auch nicht. Es sei denn, die verlieren total viel Geld und merken in den Phasen, wo sie nicht manisch sind, dass irgendwas mit ihnen nicht stimmt und haben denn einen Leidensdruck. Dann kommen sie natürlich. Sonstig und näher nicht betrachtet. Da steht auch nichts in der ICD-10 drin. Da steht immer drin, etwas, was nicht in die anderen Ziffern passt. Naja, gut. Mal gucken. Episoden, ja, haben wir schon gesagt. Könnt ihr noch, ja, okay. Wie lange dauert denn mindestens, wiederholt mal, was habe ich denn gesagt? Wie lange dauert mindestens eine manische Episode, bevor wir sagen können, dass es eine manische Episode ist? Mindestens eine Woche. Sehr schön, Heike, genau. Und bei der depressiven Episode mindestens? Richtig. Ansonsten würde wahrscheinlich jedes prämenstruale Syndrom eine depressive Episode sein. Also nein, ja, nein. Depressive 2, manisch 1. Okay. Jetzt brauchen wir mal das Hauptsymptom, oder was heißt das eine? So 2, 3 Hauptsymptome von Depression. Ach, die stehen da ja schon. Braucht er ja nur vorlesen. Ich bin ja doof. Ja. Perfekt. Richtig. Die 3 sind die Hauptsymptome. Die müssen da sein. Die müssen. Ja, wenn die nur 1 davon haben, dann sind die nicht depressiv. Dann passen die da nicht in diese Reihe. Dann sind sie vielleicht, haben sie vielleicht Dysthymia. Aber wenn sie diese 3 haben, alle 3, plus weitere Symptome, dann ist eine Depression zu diagnostizieren. Morgentief ist ein totales Merkmal für Depression. Also Menschen, die zwar früh aufwachen, aber überhaupt nicht loskommen. Also überhaupt nicht losmachen. Ja, kommen einfach nicht los. Und Depressive grübeln auch grenzenlos viel, ja, über die Sinnlosigkeit ihres Lebens oder über das traurige Leben, was sie so haben. Dass die dann irgendwann mal müde sind, kein Wunder. Die schlafen auch nicht gut. Dass die Konzentrationsprobleme haben, kein Wunder. Wovon auch, die schlafen nicht gut und können sich nicht gut erholen. Aber merkt euch das Wort Morgentief. Die Kombination frühes Erwachen mit Morgentief. Heike, aber psychogene Depressive haben Einschlafstörungen? Wie ist die Frage zu verstehen? Also ja, die haben Einschlafstörungen, weil die grübeln. Die grübeln wie verrückt, ja, die grübeln, 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 grübeln über alles Mögliche und kommen im Prinzip nicht zur Ruhe. Wenn man gegen dieses Grübeln angehen will, als Therapiemethode, gibt es diese Methode der Stopptechnik. Also ich sage jetzt mal ehrlich, meine ganz private Meinung, bei mir funktioniert es nicht. Ich bin nicht depressiv, aber die Stopptechnik funktioniert bei mir überhaupt nicht. Ihr müsst es mal probieren. Wenn ihr irgendwie über irgendwas nachdenkt, dass ihr euch wirklich sagt, okay, jetzt ist hier ein Stoppsignal und ich höre auf. Wenn ich in 5 Minuten kommt dieses Stoppsignal und dann höre ich auf. Aber ganz wundersamerweise, und deswegen, man soll nicht von sich auf andere schließen, bei Patienten funktioniert diese Stopptechnik gut. Ja, man sagt denen, passen Sie mal auf, wenn Sie immer so grübeln abends und so ganz lange, dann sagen Sie sich eine Uhrzeit, sagen wir mal 22 Uhr, bis dahin erlauben Sie sich jetzt noch darüber nachzudenken. Und wenn um 22 Uhr der Wecker klingelt, dann erscheint vor Ihrem geistigen Auge so ein Stoppsignal vom Verkehrszeichen, kennen Sie doch. Ja, ja, sagt der Patient. Dann bleiben Sie stehen und hören auf mit den Gedanken. Dann brechen Sie den Gedanken ab und machen stattdessen dies oder jenes. Dann sagt er euch irgendeine Entspannungsübung oder ähnliches. Und Patienten, die das anscheinend dann so machen, können das. Aber ihr müsst mal probieren. Stopptechnik ist eine Technik aus der Verhaltenstherapie, die auch ab und zu mal abgefragt wird. Also Stopptechnik ist das, was ich gerade geschildert habe. Gut. So, den Chat könnt ihr lesen, alle, ne? Brauche ich nicht vorlesen, oder? Was Heike geschrieben hat. Könnt ihr lesen. Gut, super. Rezidiv hatten wir jetzt auch schon in anderen Fällen, nämlich sagt mal wo. Wo gibt es noch rezidive Phasen? Von denen, die wir schon hatten? Ja, Depression, genau. Manie, genau. Und auch Schizophrenie, ja? Das können auch rezidive Schizophrenie sein. Also immer mal wieder eine neue Phase. Rezidiv heißt immer wieder eine neue Phase. Und Remission, und das Verb ist remittierend, heißt, derjenige hat das, aber im Moment nicht. Gut. Gibt es hier irgendwelche Fragen? Nee, ne? Störungen der Affektivität ist immer emotionale Störung. Ja? Störungen der Affektivität sind in ganz vielen anderen Erkrankungen, psychischen Erkrankungen auch Symptome. Also merkt euch wirklich affektiv und emotional, das ist im Prinzip das Gleiche. Irgendwie so Stimmung, Stimmungsschwankung, irgendwas mit Stimmung. Gute oder schlechte Stimmung. Okay, was haben wir hier noch? Ja, wenn die keine Episode haben, also wenn die Zeit nicht 2 Wochen andauert mindestens, sondern chronisch ist, aber nicht total schlecht. Also die können ihren Lebensalltag leben. Die können ihren Lebensalltag auch leben ohne Medikamente. Die brauchen, die haben auch Medikamente, keine Frage. Manche sind auch eingestellt. Aber so, da kennt man bestimmt den einen oder anderen. Wenn ihr euch das mal so vorstellt. Einer, der immer so negativ ist und passiv und, ach ja, kennt ihr bestimmt, ne? Wichtig ist hier einfach anhaltend. Also nicht eine Episode und mal ist es wieder weg und dann ist man wieder besser und immer schlechter, sondern permanent und ständig. Das waren schon unsere ganzen Folien. Okay, gibt es irgendwelche Fragen? Fällt euch irgendwas Wichtiges ein, was ihr nochmal sagen wolltet? Dann sag ich einfach weiter was, wenn ihr euch erstmal nichts sagen wollt. Wenn ihr was sagen wollt, sprecht ruhig oder schreibt. Depressionen sind über dem Maßen eine komorbide Erkrankung von anderen. Komorbid bedeutet in Kombination mit irgendwas anderem. Ja? Also zum Beispiel kann man sich gut vorstellen, dass eine Magersüchtige auch depressiv ist. Ja, das hat keinen Sinn, diese ist nicht nur magersüchtig und hat ein Problem mit ihrem Essverhalten, sondern sie hat auch Sinnlosigkeit in ihrem Leben, weil sie so unwahrscheinlich dick ist, in ihren Augen. Zum Beispiel, ja, kann man sich ganz gut vorstellen. Oder Personen, die Angst leiden. Ihr habt gesehen, alles mit ICD-10, F3 ist mit oder ohne Angst. Aber Personen, die Angst leiden, die haben oft auch eine Depression, weil die haben manchmal auch Angst vor der Angst. Und sehen dann auch keinen Sinn mehr, weil sie ja sowieso immer Angst haben. Also bevor auch immer sie Angst haben, ja. Oder Personen, die eine körperliche Erkrankung haben, chronisch krank sind. Da kann natürlich eine komorbide Erkrankung auch die Depression sein. Und es gibt auch Formen der Depression, wenn Patienten zum Beispiel die sogenannte lavierte Depression. Ich halte mal kurz einen Monolog darüber, was eine lavierte Depression ist. Und ihr könnt ja mal überlegen und in den Chat schreiben, was es ist. Man sagt dazu auch maskierte Depression. Also eine lavierte Depression ist eine Depression, bei dem der Körper irgendwelche Symptome zeigt, der Arzt aber keine Ursache findet. Ja, also da haben wir verschiedene Erkrankungen. Da müssen wir ganz vorsichtig sein. Es könnte auch jemand sein, der hypochondrisch ist. Es könnte auch sein, dass irgendwie eine Nervenstörung ist. Es könnte aber auch sein, dass der eigentlich alles Mögliche hat, körperlich, obwohl er in Wirklichkeit, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur eine Depression hat. Also eine lavierte, ja, die somatischen Symptome stehen absolut im Vordergrund. Man kommt eigentlich nicht auf Depression, weil der ist nicht so von der Stimmung her gehemmt und vom Antrieb. Im Gegenteil, der rennt noch von Arzt zu Arzt. Aber dennoch kann es sein, dass der einfach dieses eben im Vordergrund hat. Und eine Depression kann auch zum Beispiel eine Folge sein von irgendwelchen neurologischen Erkrankungen. Ja, man kann sich das gut vorstellen. Warum? Stimmung, gute oder schlechte Stimmung, wird vom Gehirn her produziert. Ja, also wenn ich zum Beispiel viele Alpha-Wellen habe auf der rechten Gehirnhälfte, dann bin ich super gut gelaunt. Wenn ich auf der linken Gehirnhälfte viele Alpha-Wellen habe, dann bin ich depressiv. Also falls ihr euch mal jemals für Neurofeedback als Therapiemethode entscheidet, könnt ihr Depressionen damit super gut behandeln. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich natürlich jetzt irgendwie eine Hirnstörung habe, keine Ahnung, eine Verletzung oder einen Schlaganfall oder irgendwie sowas, oder Parkinson oder Demenz, und genau in diesem Gehirnbereich was abstirbt, ja, dann kann es natürlich dazu führen, dass ich auch eine Depression kriege, weil einfach meine Gehirnzusammensetzung gestört wurde. Ich höre mal irgendwelche Geräusche, aber keine Worte. Also ihr könnt super gerne irgendwas sagen. Keiner will was sagen? Okay. Bei Dysthymia. Okay, sag mal, wo hängst du denn? Nee, das gibt natürlich die sogenannte Depression major. Es ist nicht festgeschrieben, wie lange die Episode dauert. Ja, die Episode kann auch 40 Jahre dauern. Dann hat er eben nur eine Episode, die dauert halt 40 Jahre. Die Frage ist, ist es eine Episode oder ist es eine chronisch depressive Verstimmung? Und die Antwort ist, chronisch depressiv ist es, wenn er damit noch leben kann. Ja, wenn er zur Arbeit geht, wenn er sich körperlich pflegt, wenn er ganz normales Sexualleben hat, ist halt einfach chronisch schlecht gelaunt. Chronisch depressiv verstimmt. Wenn er aber diese ganzen Symptome hat, 40 Jahre lang, oder 10, oder 2 Monate, dann ist es immer eine Depression. Und wenn es eine ganz schwerwiegende Depression ist, dann ist es Depression major, heißt die dann. Depression, wenn ich die Diagnose habe, dass es Depression major ist, dann ist es einfach eine ganz schwerwiegende Depression mit vielen Symptomen, die Hauptsymptome sowieso, die haben wir ja alle, und dann mehr als 3 Zusatzsymptome, mehr als 4 Zusatzsymptome sogar, wahrscheinlich mit psychotischen Störungen, muss aber nicht. Ja, major ist sowohl mit wie auch ohne psychotische Störung. Aber der kann nicht mehr arbeiten gehen. Ja, der muss Medikamente nehmen. Und selbst dann wird er wahrscheinlich nicht gut eingestellt werden. Depression ist ganz, ganz schwer zu behandeln. Hat einer eine Idee, wo die herkommt? Also außer, was ich ja schon gesagt habe, außer von irgendeinem Erlebnis, so biologisch. Wo kommt eine Depression her? Weil das ist super gut, das den Leuten zu erklären. Wenn die zu euch kommen, also depressive Patienten könnt ihr ruhig behandeln, ja? Sofern ihr abklärt, dass sie auch ärztlich behandelt werden. Wenn ihr euch darauf spezialisiert, kein Problem. Habe ich eine ganze Zeit lang mal gemacht, bis ich also festgestellt habe, ist nicht meins. weil die sind ja wirklich immer schlecht gelaunt. Also nicht nur schlecht gelaunt. Die haben dadurch, dass die keinen Antrieb haben, ist unsere Therapie nicht so erfolgreich. Und ich sag mal, wir haben Selbstzahler in den meisten Fällen. Und eine Depression braucht so viel Therapie, weil die geht nicht zügig voran. Wir können keine Kurzzeittherapie machen, weil die machen die Hausaufgaben nicht. Dann rufen die morgens an und sagen, sie können heute nicht kommen, weil sie irgendwas haben. In Wirklichkeit sind sie nicht aus dem Bett gekommen. Dann haben sie auf einmal wieder ein Tief. Dann sitzen sie bei euch und erzählen nichts. Ihr kommt nicht voran im Gespräch, ihr kommt nicht voran mit Übungen. Hypnose ist super kontraindiziert, ja. Also Hypnose dürfen wir gar nicht machen. Und also, wenn ihr euch darauf einstimmt und das gut findet, könnt ihr das gerne machen. Aber wo haben wir denn eigentlich angefangen? Serotoninmangel. Ja, genau. Ich wollte nachfragen, womit hat das was zu tun? Schilddrüsenprobleme müsst ihr immer abfragen. Schilddrüsenprobleme können alle möglichen Psychosen auslösen, alle möglichen Symptome auslösen. So, ich erkläre mal das mit dem Serotoninmangel. Das ist wie folgt. Oder Heike, möchtest du das erklären? Bist du laut geschaltet? Nein, du bist nicht laut geschaltet. Dann gucke ich mal, ob ich dich laut schalten kann. Nein, aus irgendeinem Grund nicht. Okay, dann erzähle ich euch Serotonin. Also stellt euch mal, kann ich hier was malen? Wartet mal, ich mal mal. Ich kann jetzt hier nicht mit der Maus malen, möchte ich mal anmerken. Ja, also keine falschen Hoffnungen, es wird jetzt ganz schlecht. Ich mal mal mit dem, wartet mal, das ist nicht mehr perfekt. So, jetzt habe ich einen Schiff. Stellt euch mal vor, so mache ich es auch mit den Patienten und dann sind die ein bisschen glücklich, weil die sind echt total unglücklich. Dann sage ich immer so, passen Sie mal auf, sage ich natürlich nie. Ja, oh Gott, das sage ich nie. Sage ich immer so. In ihrem Gehirn ist es wie folgt. Es gibt irgendwelche Dinge, die dazu führen, dass es ihnen gut geht. Man nennt es auch Genuss. Das ist Essen, das ist Freunde treffen, Hobbys machen, lachen, die Sonne genießen, schöne Sachen einkaufen, sich wohlfühlen. Das ist in der Waagschale auf der einen Seite. In der Waagschale auf der anderen Seite ist traurig sein, sich über irgendwas ärgern, Stress haben mit den Kollegen und so weiter. Wenn Sie in diese Schale was reinwerfen, dann aktiviert das Gehirn die Ausschüttung von Glückshormonen, zum Beispiel von Serotonin, von Endorphinen. Wenn Sie hier was reinschütten, dann aktiviert das Gehirn die Ausschüttung von zum Beispiel Noradrenalin, Adrenalin und so weiter. Das führt jetzt dazu, dieses hier, dass Ihre Blutgefäße zum Beispiel verengt sind, dass Ihr Herz schneller schlägt, ja, zum Beispiel, dass Ihre Muskeln verspannen, dass Sie nicht so gut denken können, Konzentrationsprobleme haben. Das wiederum hier führt dazu, dass die Blutgefäße gut geöffnet sind, dass Sie gut atmen können, das sollte eine Lunge sein, dass Sie gut atmen können, die Muskeln entspannt sind und so weiter. Wenn Sie über viele Jahre, und Sie brauchen sich nicht wundern, es ist jetzt nicht heute und nicht gestern passiert und nicht voriges Jahr, sondern über viele Jahre haben Sie hier ein Ungleichgewicht reingekriegt. Ja, der Körper kann das viele Jahre, 10, 15, 20 Jahre kompensieren und Sie merken gar nichts. Und jetzt haben Sie es über viele Jahre gemacht, jetzt hatten Sie hier noch dieses Erlebnis, was auch immer, sagen wir mal hier den Tod vom Ehemann oder irgendwas, dann passiert Folgendes. Ihre Blutgefäße können leider, in Ihrem Blut ist das sogenannte Hämoglobin. Hier ist ein rotes Blutkörperchen, ist das rote Hämoglobin. Und dieses bindet Sauerstoff. Und wenn Sie hier über viele Jahre hier viel reingetan haben und hier wenig, weil Sie viel Frust auch hatten, hier wenig Genuss, wenig Freude, dann passiert es, dass dieses Hämoglobin nicht mehr so gut Sauerstoff binden kann. Und wenn das hier oben im Gehirn ankommt, ist ja unser Gehirn, wenn das Hämoglobin im Gehirn ankommt, ist das die Hauptursache, warum Serotonin gebildet wird. Das heißt, wenn nicht mehr genug Sauerstoff gebildet wird, kann auch nicht mehr genug Serotonin gebildet werden. Das heißt, nicht nur Ihre Waagschale kommt außer Gleichgewicht, sondern auch noch aufgrund von diesem hier sind Sie sowieso schon mit einem Serotoninmangel ausgestattet. Und dann sagen die schon, oh, ja, stimmt. Und dann sage ich, und deswegen dauert die Therapie mit Depression auch nicht 5 Sitzungen, sondern ganz lange, weil das haben Sie über 10, 15, 20 Jahre aufgebaut. Und dieses Erlebnis war jetzt nur der Auslöser. Und dann, ja, dann hat man es schon so ein bisschen. Und das ist auch die Wahrheit. Also dieses fehlende, die fehlende Fähigkeit von Hämoglobin Sauerstoff zu binden, führt dazu, wenn ich viele Jahre unter Stress gestanden habe oder unter negativen Einflüssen oder irgendwelche Traumata in mir habe von Kindheitserlebnissen oder, führt dazu, dass ich keinen Sauerstoff mehr binden kann und dieser gebundene Sauerstoff kommt nicht im Gehirn an und das Gehirn kann nicht mehr so gut Serotonin die Serotoninproduktion aktivieren. Eisen ist am Hämoglobin, genau. Das Hämoglobin ist das rote Blutkörperchen, wo Eisenionen dran sind und diese Eisenionen genau genommen binden den Sauerstoff. Also ein Eisenmangel führt ebenfalls zum Sauerstoffmangel, weil das ist thematisch gesehen das Gleiche. Ja, Hämoglobin ist ein Molekül, da ist ein Eisenmolekül dran und dieses Eisenmolekül, wenn ihr euch das als Kette vorstellt, bindet den Sauerstoff. So, warum keine? Richtig. Schön viel Sport, weil Sport aktiviert nämlich dies hier. Ja, ganz viele Glückshormone. Und diese Glückshormone sind wichtig, um hier reinzugehen. Ebenfalls ist bei Depression Lichttherapie, oh Gott, das sieht furchtbar aus, was ich hier schreibe, aber das spielt keine Rolle jetzt. Lichttherapie ist wichtig. Also im Winter können die durchaus auch mal im Solarium gehen. Ja, müsst ihr abschätzen, ob es für die Haut okay ist oder nicht. Oder schickt die vorher zum Hautarzt. Aber Lichttherapie ist eine wichtige Sache. Müsst ihr euch merken, Lichttherapie. Dann ist bei Depression supportive Gesprächstherapie, das heißt stützende. Ja, stützende. Nicht noch meckern, dass er nichts gemacht hat, sondern ja, na gut, aber es ist schön, dass Sie heute hierher gekommen sind und wir gucken jetzt mal, was wir denn heute Gutes für Sie tun können. Ja, nicht sagen, na Mensch, sind Sie mal eine halbe Stunde zu spät, können Sie nicht schnell laufen, aber die kommen zu spät. Sport ist gut. Und alles, was Genuss ist, Genusstraining ist ein Wort, aus der Verhaltenstherapie, könnt ihr mal nachlesen. Alles, was Genuss ist. Freunde treffen, ins Licht gehen, mit dem Hund spazieren gehen, telefonieren und sich zwingen, solange sie noch ein bisschen Antrieb haben, sich zwingen, das zu tun. Ja, es gibt auch so Arbeitsblätter, wo man mal sagt, gucken Sie mal, heute achten Sie jetzt mal darauf, dass Ihnen wirklich die Sonne ins Gesicht scheint und spüren Sie mal ganz bewusst, wie die Dusche auf Ihrem Körper lang gleitet, sodass Sie hier wieder in dieses Genussding reinkommen. Vitamin D wird durch das Sonnenlicht produziert, genau. Und warum keine Hypnose? In der Hypnose, wir dürfen nicht vergessen, die grübeln übermaßen viel. Und stellen wir uns jetzt mal vor, wir sind in der Hypnose mit einem Depressiven und der wird vielleicht, weil er ist nicht gerade in einer positiven Stimmung, ja, der denkt sich jetzt nicht, wie er schön über die Wiese läuft im Kleidchen und dabei hüpft, sondern für ihn ist alles grau und schwarz. Und er kommt auch aufgrund dieses Mangels hier, aufgrund dieses Ungleichgewichts, kommt der nicht ins Bund, auch nicht in der Hypnose. Und deswegen kann es passieren, dass wir ihn mit der Hypnose noch mehr reinbringen. Also Hypnose ist deshalb kontraindiziert. Also Lichttherapie, Sport, haben wir gesagt, supportive Gesprächstherapie, Genusstraining, haben wir gesagt. Und wenn es ganz schlimm kommt, aber das machen nicht wir, natürlich nicht, ihr werdet gleich schmunzeln, Elektrokrampftherapie. Elektrokrampftherapie gibt es tatsächlich wirklich noch. Früher, wenn ihr so eine Psychofilme irgendwie seht von geschlossenen Anstalten, wo sie irgendwie angeschnallt wurden und dann wurden ihnen Elektronen am Kopf gelegt und dann sprangen sie hoch wie verrückt, weil sie ihnen die Geister austreiben wollten. Genau genommen, das ist Elektrokrampftherapie. Das wird heute natürlich unter Narkose gemacht, ja. Aber das kann sein, dass dadurch das Gehirn, man sagt, auf Reset gestellt wird. Ja, einfach nochmal, elektrische Tätigkeit im Gehirn ist elektrisch. Das heißt, sie kriegen mal einen Stromschlag mit einer gewissen Definition, die nicht so schädlich ist. Und dadurch kommt diese ganze elektrische, chemische Kombination da im Gehirn mal durcheinander und startet neu. Bei manchen hilft das. Und da fällt mir gerade ein, die machen zum Beispiel auch Schlafentzugstherapie. Habt ihr davon schon mal gehört? Die dürfen so und so viele Stunden nicht schlafen. Ich kann euch mal einen ganz, ganz guten Film empfehlen. Den gibt es, habe ich es gesehen. Ich glaube, ich habe mal auf YouTube einen Link gesehen. Aber den gibt es so bei WDR oder irgendwie sowas. Ja, WDR, MDR, irgendwie so eine Sendung in der Mediathek. Und der Film heißt Mein Leben, Brief an mein Leben. Brief an mein Leben ist von einer Frau, die super Professorin war. Ich weiß es nicht so im Detail mehr, aber die ist super Professorin für irgendwas, ich glaube Geografie, und hat plötzlich Burnout. Und dort sind für uns unwahrscheinlich viele Informationen drin in dem Film. Die kommt dann in eine geschlossene Anstalt oder die lässt sich einweisen, weil sie so fertig ist mit ihrem Burnout und nicht mehr vorankommt und ist dann da eben auch mit depressiven und verschiedenen anderen Erkrankungen. Und dort ist diese Schlafentzugstherapie mal gut dargestellt. Die dürfen dann so und so lange nicht schlafen und müssen sich wach halten. Und wenn das Gehirn über so einen gewissen Punkt an Schlafmangel drüber wegkommt, wie gesagt, dann sagt man, dann kann es sich auch wieder so ein bisschen auf Reset schalten. Also für manche ist es super gut. Wir haben jetzt noch 3 Minuten. Also, wenn ihr noch was sagen wollt, sagt. Wenn ihr noch was fragen wollt, fragt. Ansonsten ergeben sich manche Sachen nachher auch beim Lernkartentraining noch. Weil die Sachen da natürlich auch draufstehen, ne? Aber die Sachen, die abgefragt wurden. Wir schweigen alle. Wir haben keine Fragen mehr. Ich? Ja, los, sag mal. Ach so, im Moment nicht. Ja, schön. Versucht es zu bewerten. Ich habe die irgendwie als Wiederholungsseminare natürlich für den nächsten Durchgang reingestellt. Vielleicht kann man es deswegen nicht mehr bewerten, aber man weiß ja nie. Warum ist denn eigentlich die Schilddrüse immer so wichtig? Die müsst ihr immer abfragen. Hat einer eine Idee, warum die Schilddrüse immer so wichtig ist? Schilddrüse wegen was? Wegen was? Ja, richtig, richtig. Das Zusammenspiel in unserem Körper ist folgendes. Das Gehirn kriegt über Reize oder über Nerven Informationen, wandelt die um und aktiviert dann Hormone. Und die Hormone steuern unseren Körper. Alles, jede Tätigkeit, Angst, Herzschlag, Freude, Trauer, alles wird über Hormone gesteuert. Und die Schilddrüse ist das Megaorgan, oder ein Megaorgan bezogen auf Hormon. Ja, also ihr müsst immer, immer, immer fragen, haben sie denn schon mal ihre Schilddrüse untersuchen lassen? Und dann schickt er die erstmal wieder weg. Wenn die jetzt nichts Schlimmes haben, diese ganzen ersten Nummern, die wir gemacht haben, 0, 1, 2, 3, die dürfen wir nur begleitend behandeln. Da müssen wir immer fragen. Aber wenn die jetzt eine neurotische Störung haben, die dürfen wir ja alleine behandeln. Die dürfen wir nur begleiten, 0, 1, 2, 3, ne? Aber die neurotischen Störungen dürfen wir ja alleine behandeln. Trotzdem fragen wir die Schilddrüse ab. Ja, weil manchmal liegt es einfach wirklich daran, wenn wir einen gestörten Hormonhaushalt haben, dann, was ist denn, nee, um Gottes Willen. Okay. Na, ich muss mal drüber nachdenken. Nein, ich will versuchen. Ich arbeite ja schon ganz lange als Heilpraktikerin und habe ja auch viele Ausbildungen schon gemacht, face-to-face, also in Gruppen. Ich will versuchen, jetzt einen Online-Kurs zu machen. Mal gucken. So, okay, lange Rede, kurzer Sinn. In 20 Sekunden sind wir weg. Also in 2 Wochen hören wir uns wieder zu ICD-10. F4, bereitet euch schön vor. Dann sind wir bei der F4. Und ich denke, so 2 Wochen Rhythmus hat sich doch als super herausgestellt. Hat sich doch als super herausgestellt, weil man dann gut 2 Wochen lernen kann. Tschüss! Ach nee, es hat gar nicht abgeschaltet, ne? Es hat gesagt, es ist jetzt zu Ende und dann war die 1 Sekunde und jetzt ist noch 1 Minute. gibt es noch weitere? Habt ihr euch in dieses ihr könnt euch, wenn ihr dieses 6-Schritte-Video gesehen habt, gibt es auch noch so eine kostenlose Lernbegleitung. Und in dem 6-Schritte-Video, das ist Newsletter. Da sind automatisch 10 E-Mails oder so hinterlegt. Und ihr kriegt jede Woche, glaube ich, 1 E-Mail. Und da stehen immer verschiedene Dinge drin. Zum Beispiel, dass ihr euch zur kostenlosen Lernbegleitung per E-Mail anmelden könnt. Oder dass ihr irgendein anderes Video euch angucken könnt. Oder irgendwie sowas. Und da könnt ihr Informationen finden. Aber zu dies jetzt hier allgemein nicht. Also ich will es jetzt versuchen, als Online-Kurs zu machen, aber ich bin noch nicht so weit, um das jetzt komplett fertig zu machen. Die Lernkarten sind super. Ja, schön. Heute habe ich auch wieder irgendwelche abgeschickt. Einer hatte vorgestern bestellt, die habe ich heute abgeschickt. Schön. Okay, tschüss. Jetzt ist zu Ende. Tschüss.